Politik im Boxring, der BDKJ Hessen Podcast. Wir treffen die jugendpolitischen SprecherInnen der demokratischen Parteien und debattieren über Jugendbeteiligung, politische Bildung, Ehrenamt und vieles mehr. In dieser Folge: Turgut Yüksel von der SPD im Ring für Partizipation, Empowerment und rassismuskritische Veränderung.
So, wir sitzen hier in Frankfurt heute und haben einen Gast bei uns. Und wen haben wir denn hier sitzen?
Turgut Yüksel.
Wer bist du? Warum bist du interessant vielleicht für uns jetzt gerade als Podcast-Gast?
Ja, ich bin Mitglied des Hessischen Landtages. Seit 2014 bin ich dort tätig und gehöre zur SPD-Fraktion. Und wir befinden uns auch in meinem Wahlkreis hier im Dornbusch. Und ich vertrete dort die Interesse der Stadt Frankfurt und bin ich integrationspolitischer und jugendpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Hessischen Landtag. Und ich kandidiere wieder, um die Interesse der Menschen aus der Stadt im Land weiterhin vertreten zu dürfen.
Du warst aber ja noch nicht immer Landtagsabgeordneter, wenn du jetzt seit 2014 erst wieder direkt drin bist. Wo kommst du her? Was hat dein Leben bisher geprägt?
Ich bin ja in der Türkei geboren, beziehungsweise in Istanbul aufgewachsen und bin ich mit 22, 1978 nach Frankfurt gekommen. Selbst in der Türkei war ich politisch sehr aktiv und aufgrund der Bürgerkrieg-ähnlichen Situation hat mein Vater mir gesagt, ich soll nach Deutschland kommen, weil sie Angst hatten, dass es mir was passiert. Und in dieser Zeit starben auch sehr viele junge Menschen durch paramilitärischen Angriffen. Und ja, wie gesagt, war eine bürgerkriegähnliche Situation. Und ich war bei einer großen 1. Mai-Demonstration in Istanbul. An der Stelle, wo ich war, starben 29 Menschen und insgesamt über 35. Und da war ich auch verletzt. Das hat auch einen Schub gegeben, dass mein Vater gesagt hat, der Junge darf nicht dort bleiben. Und er war sozusagen Gastarbeiter mit meiner Mutter in Ulm und meine Geschwister lebten auch hier. Dann bin ich in die Bundesrepublik Deutschland gekommen.
Warst du da zu dem Zeitpunkt, also von dem Ereignis, wo du gerade erzählt hast, warst du da schon richtig politisch aktiv oder war das eher Zufall, dass du gerade da unterwegs warst?
Seitdem ich 16 bin, politisch aktiv und interessiert. Und nach meinem Abitur in Istanbul war ich dann politisch ständig unterwegs und für die Demokratiebewegung, für die Gleichberechtigung, für die Solidarität. Und das prägte mich auch dort und ich gehörte zu einer Jugendbewegung, eine revolutionäre Jugendbewegung in der Türkei.
Wie kam es dazu? Also erinnerst du dich noch dran, was so der Ausschlag war, dass du sagst, ich werde jetzt politisch aktiv?
Ja, mein Vater war ja auch immer politisch aktiv und ich bin im Osten der Türkei geboren und die Stadt, wo ich geboren bin, war immer politisiert und wurde auch immer als kleine Moskau gesehen, weil sie immer links gewählt haben. Grund war, dass die Mehrheit der Bevölkerung alevitischen Glauben waren und auch gehörten zu einer ethnischen Minderheit Sasa. Und das Ziel der Menschen, die aus dieser Stadt kamen, war immer, unsere Kinder sollen eine sehr gute Bildung und Ausbildung haben, damit sie vielleicht in staatlichen Institutionen auch einen Platz haben, um ihre bisherige Diskriminierung bekämpfen zu können. Und so selbst aus dieser Stadt zu kommen, stand dann auf unsere Ausweisen, woher wir kommen, dass war ja auch so, dass weder bei der Polizei noch beim Militär die Menschen, die aus dieser Stadt kamen, richtig angenommen wurden oder beziehungsweise wurden auch immer ausgegrenzt. Und diese Erfahrung, ausgegrenzt zu sein, prägte die Menschen. Und deswegen war der Kampf für Gleichberechtigung ja immer präsent. Und deshalb war ich auch in Istanbul auch so aktiv.
Mhm. Wir sitzen heute nicht nur zu zweit hier, sondern wir haben auch noch eine weitere Person hier mit im Podcast. Stefan, wer bist du? Erzähl doch nochmal ein, zwei Sätze zu dir, bevor wir dann so ein bisschen in die Themen reingehen.
Ja, ich bin Stefan Salzmann, der diözesan Jugendpfarrer im Bistum Limburg, bin im BDKJ-Vorstand der BDKJ-Präses, also gehört zur geistlichen Leitung, Bund der deutschen katholischen Jugend, muss man auch nochmal sagen. Genau, und bin 42 Jahre und auch einige Jahre habe ich meine Erfahrung in der Jugendarbeit eben gemacht und setze mich ein für die Kinder- und Jugendrechte und vor allem halt die der BDKJ und der Hessische Jugendring vertritt. Und deswegen freue ich mich jetzt auf das Gespräch.
Genau, wir sind, du hast es gerade sehr gut gesagt, wir vertreten als BDKJ die Interessen von Kindern und Jugendlichen. Wir beide sind jetzt aus dem Bistum Limburg, aber wir sind hessenweit organisiert und sind damit auch Mitglied im Hessischen Jugendring. Und der hat hat jugendpolitische Forderungen aufgestellt. Das war ein längerer Prozess, wo die verschiedenen Verbände eben zusammengeguckt haben, was möchte Jugend, was braucht Jugend in den nächsten Jahren hier in Hessen. Natürlich jetzt passend zur Landtagswahl haben wir deswegen die verschiedenen Forderungen, die aufgestellt sind, die auch beim Hessischen Jugendring online zu finden sind, haben wir mal drei Themen ausgewählt, über die wir mit dir sprechen wollen, Turgut. Und auch das, um das nochmal präsent zu machen, wir haben uns im Vorfeld auf ein Du geeinigt, weil das so in unseren Jugendverbänden so gang und gäbe ist.
Ja, vielleicht muss ich auch sagen, dass ich zu Jugendverbände oder Jugendpolitik eine bestimmte Affinität habe. Hat es auch damit zu tun, dass ich auch in jungen Jahren in Deutschland auch irgendwann mal entschieden habe, wo meine Füße sind, sollte mein Kopf dort sein. Ich hatte mich am Anfang sehr viel für die Türkei engagiert, dann irgendwann mal gesagt, ich sollte mich dort engagieren, wo ich lebe. Deswegen habe ich dann entschieden, irgendwann mal zur SPD zu gehen. Und dann habe ich in dieser Zeit erst der interkulturelle Jugendverband in Deutschland gegründet. Und dieser interkulturelle Jugendverband ist Mitglied des Frankfurter Jugendringes und heißt SASROK. Und SAS symbolisiert die türkische Kultur und ROK ist der europäische Jugendkultur. Und deswegen suchten wir diesen Namen. Und da war ich auch lange Zeit Mitgründer, Funktionär. Und dann war ich Delegierte im Stadtjugendring, habe ich in Frankfurt auch studiert. Und als mein Studium fertig war, war ich dann auch Bildungsreferent im Stadtjugendring. Und deshalb, ich weiß, wenn ich dann über Jugend rede und auch Jugendpolitik und auch über die Bedeutung der Jugendverbände rede, dass ich die Bedeutung der Jugendverbände auch weiß. Und deshalb bin ich ja auch jugendpolitischer Sprecher der Fraktion.
Also wenn du es jetzt gerade auch nochmal ansprichst, wir sitzen jetzt hier in einem Raum der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt, aber gleichzeitig mit einem Zugang zum Stadtjugendring hier in Frankfurt. Was bedeutet dieser Ort für dich?
Okay. Ich war ja fast 22 Jahre im Stadtjugendring tätig und wir waren früher im Zentrum der Stadt und federführend war ich für ein Projekt verantwortlich und wir haben ein Spurensucherprojekt Anne Frank hier im Stadtteil durchgeführt, weil Anne Frank ist in diesem Stadtteil auch geboren. Und bevor sie nach Holland gegangen sind, haben sie hier mit der Familie gelebt. Und wir sind mit der Schulen, mit der Kirchengemeinden und mit den Jugendgruppen Spuren Anne Frank nachgegangen. Und gab es ein sehr großes Interesse an dieses Projekt. Und wir haben eine große Öffentlichkeit geschafft. Anne Franks Vater hat immer gesagt, es muss eine Begegnungsstätte für Jugend geben, im Sinne von Anne Frank. Und deshalb haben wir gesagt, jetzt ist die Zeit, endlich eine Begegnungsstätte hier in Frankfurt zu schaffen. Und gerade in einem Stadtteil, in dem Anne Frank geboren ist. Wir befinden uns in einem ehemaligen Casino der amerikanischen Streitkräfte. Und dieses Haus war früher Haus der Jugendverbände gewesen vor 33. Und wir sagten, ja, nachdem Amerikaner weg waren, sollte wieder zum Zweck des Jugend, der Jugend zur Verfügung gestellt werden. Und wir sind als mit Frankfurter Jugendring hierher umgezogen und hatten wir auch die Räumlichkeiten gehabt. Dann sollte auch die sogenannte Begegnungsstätte Anne Frank auch hier entstehen. Und jetzt heißt es Bildungsstätte Anne Frank. Und ja, ich bin auch stolz irgendwie drauf, dass von diesem kleinen Institution Anne Frank Begegnungsstätte eine Bildungsstätte entstanden ist, die jetzt auch über Stadt Frankfurt hinaus bundesweit auch bekannt ist. Und deshalb habe ich es auch ausgesucht. Darüber hinaus ist ja auch die Geschäftsstelle des Frankfurter Jugendringes. Dort habe ich 22 Jahre gearbeitet und habe ich mehrere Projekte durchgeführt, von Hip-Hop-Contest bis Parade Kulturen und viele andere Aktionen und Projekte. Und das hat mich auch geprägt und auch meine, ja, ist sozusagen ist meine Wirkungsstätte über 22 Jahren. Deswegen sind wir hier in diesem Raum.
Ganz spannend. Also ich könnte gerade ganz viele Fragen dazu stellen, aber es führt uns vielleicht zu unserer ersten jugendpolitischen Forderung sozusagen. Und da geht es um das Thema Jugendbeteiligung. Und Stefan, was ist der Eindruck gerade, den die Jugendverbände haben zum Thema Jugendbeteiligung?
Junge Menschen sind ja durchaus politisch interessiert und politisch aktiv. Vielleicht nicht so viel, wie wir uns wünschen würden, ja, oder nicht so interessiert auch, wie wir uns wünschen würden. Trotzdem haben viele auch das Gefühl, dass über ihre Köpfe hinweg halt viel entschieden wird, dass man sozusagen nicht mitreden kann, wenn es gerade um die Jugendthemen geht. In Corona-Zeit haben wir das teilweise gemerkt, ja, die Schulen hat man schnell zugemacht. Nach den Jugendlichen wurde erst spät gefragt im Grunde. Deswegen ist ja eine Forderung auch schon lange, eine alte Forderung auch schon, das Wahlalter zum Beispiel auf 16 herabzusetzen. In manchen Bundesländern oder ja, es gibt ja Bestrebungen, wo es schon passiert ist sozusagen, aber wie stehst du dazu, wie ist die SPD Hessen dazu eingestellt?
Erstmal auch, wenn ich Jugendbeteiligung höre, denke ich an erster Stelle Jugendverbände, weil die Jugendverbände ermöglichen den Jugendlichen die Möglichkeit, sich Gesellschaft, politisch, sozial, kulturell einbringen zu können. Und dort erlernen sie auch die Demokratie. Dort beteiligen sie, dort partizipieren sie und man nimmt das vielleicht in der Öffentlichkeit nicht so wahr, aber es gibt sehr viele Jugendliche, die von Gemeindejugend bis Sportjugend, von Feuerwehrjugend bis Migrantenorganisationen auch in dem Verbandsleben aktiv sind und die tragen dazu bei, dass der Jugend politisch wird, die tragen dazu bei, dass die Politik für die Interesse der Jugend, für die Belange der Jugend sich einsetzt. Und Jugendverbände sind auch eine der wichtigsten Säulen der Demokratie überhaupt, ehrenamtliche Tätigkeit. Und das führen sie durch. Und es ist natürlich wichtig, dass die Politik auch diese Beteiligung auch wahrnimmt. Und zwar, Demokratie besteht nicht nur darin, dass man einmal in 4 Jahren oder 5 Jahren auch wählen geht. Aber Demokratie lebt auch von Wahlen. Und an diesem Bildungsprozess sollte Jugendliche und Kinder nicht ausgeschlossen werden. Deshalb stehen wir als SPD-Fraktion im Hessischen Landtag und haben mit dafür auch mehrmals Anträge gebracht, dass Wahlalter zum Beispiel auf 16 gesenkt wird. Und warum sollten die Jugendlichen, die auch durchaus sehr informiert sind, auch mündig sind, in der Lage sind, auch an den Wahlen mit 16 teilzunehmen.
Ich merke, wir haben da eine recht große Übereinstimmung. Aber was würdest du sagen, können Jugendverbände in der Jugendpolitik und vor allem auch in dem Bereich Jugendbeteiligung in Kommunen und auch über Jugendringe und so weiter bewirken? Also ich meine, du hast das Beispiel ja schon gerade aufgemacht, dass du hier tatsächlich was verändert hast, als auch als Bildungsreferent, aber auch als Gestaltung. Was kann Jugend, wenn Jugendbeteiligung gut umgesetzt wird, also nicht nur über verbandliche Strukturen, sondern auch über andere Strukturen, was kann das helfen oder was kann das bewirken?
Ja, wie wir reden ja auch über die Partizipation, und Partizipation ist, sollte man auf alle Ebenen der Gesellschaft verwirklichen. Und wenn wir reden und sagen, dass die Kinder und Jugendliche Zukunft unseres Landes sind, dann sollten wir alles tun, damit wir mündige Bürger und Bürgerinnen in diesem Land auch erziehen. Und dafür sollte von klein auf die Demokratie den Kindern und Jugendlichen möglichst früh beigebracht werden. Und die Jugendverbände haben diese Aufgabe, die tun das, und aber es reicht es nicht. Und deshalb sollte die Politik die Rahmen schaffen, beziehungsweise die Möglichkeiten schaffen, dass die Jugendlichen, aber auch Kinder partizipativ auch an den Entscheidungsprozessen auch teilnehmen. In der Kommune, auf dem Land, auch am Bund. Zum Beispiel wäre es auch wichtig für mich, dass Kinderrechte in der Verfassung auch aufgenommen werden. Es ist für mich wichtig, dass Landesjugendamt seine Aufgabe auch gerecht wird. Und es ist wichtig, dass auf Landesebene eine Jugendkommission entsteht. Es ist wichtig, dass die Jugendlichen mit 16 wählen dürfen. Und es ist wichtig, dass man auch die ehrenamtliche Arbeit der Kinder und Jugendlichen finanziell auch unterstützt und auch fördert. Und es ist wichtig, dass diese partizipative Elemente auch in der Schule schon den Kindern und Jugendlichen beigebracht wird. Und da hat die Politik eine große Aufgabe, um das zu verwirklichen. Und deshalb setze ich mich als interessierter Bürger und als Politiker und natürlich als jugendpolitischer Sprecher dafür ein.
Damit hast du eigentlich schon jetzt alle Forderungen auch des Hessischen Jugendrings schon genannt. Da brauche ich jetzt gar nichts mehr aufzuzählen oder nachzufragen, weil der Hessische Jugendring fordert auch so eine Fachstelle Jugendbeteiligung zum Beispiel, die einfach das forciert oder die eine kommunale Anlaufstelle dann ist für Jugendbeteiligung, ja, dass man da auch, also man muss wahrscheinlich auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen, damit das wirklich Wirklichkeit werden
wird. Ja, ohne muss nichts los.
Ja, ohne muss nichts los, das ist es, genau.
Ich glaube, wichtig ist da, dass halt Prozesse immer unterschiedlich laufen. Das eine ist natürlich, dass wenn jetzt ein Verfahren läuft oder so, dass es eine Beteiligung von jungen Menschen gibt, aber gleichzeitig auch, dass Beteiligung nicht immer nur initiiert sein muss, sondern, also wie du ja schon gesagt hast, Jugendverbände sind in sich eine Menge von Menschen, die sich organisiert, Interessen organisiert und zusammenbringt. Und ich glaube, da ist es einfach nochmal für uns total wichtig, dass wir da auch gucken, dass wir das immer wieder auch nach vorne bringen, weil gesellschaftlich sind einige Diskussionen nicht ausreichend geführt worden, auch mit der Jugend.
Ja, die Jugendverbände ist ja sozusagen der Lobby für Kinder und Jugendliche. Und leider, wenn diese Jugendverbände nicht geben würde, würde man das Thema auch nicht so wahrnehmen. Und Kinder und Jugendliche brauchen auch eine Lobby, und diese Lobby muss jetzt auch organisiert werden. Und Gott sei Dank haben wir auch solche Verbände, die auch für die Belange der Kinder und Jugendliche auf die Straße gehen, sich engagieren, sich einbringen. Das sollte auch eine Anerkennung finden, und diese Anerkennung sollte von der Politik auch demonstriert werden. Es reicht aber auch nicht nur sagen, es ist toll, wir finden gut, dass die Jugendlichen sich ehrenamtlich engagieren und für das Gemeinwesen sich einsetzen. Und die Anerkennung sollte dann auch mit den finanziellen Unterstützung auch gezeigt werden.
Ja. Nochmal ganz konkret, nur weil es mich interessiert, du hast gesagt, die SPD hat diese Senkung des Wahlalters schon mehrfach eingebracht. Wie hat denn die Regierung darauf reagiert, oder was ist das Argument immer gewesen?
Ja, die CDU sagte, die Jugendlichen sind noch nicht mündig genug, eine Entscheidung zu treffen, und deshalb haben sie auch immer wieder auch abgelehnt. Und die Grünen haben leider auch danach immer wieder mitgemacht, obwohl sie auch dafür sind.
Eigentlich sind sie dafür.
Genau. Ja, aber dafür gibt es nur eine Möglichkeit, am 8. Oktober vielleicht eine andere Mehrheit zu wählen. Und bei einem Rot-Grün Mehrheit würde das auch, glaube ich, ja, zu schaffen sein.
Du hast also eine klare Präferenz. Wenn wir jetzt gerade schon bei einer demokratischen, oder bei das Thema einem demokratischen Vorgang für die nächsten Jahre zu bestimmen, wie die Kräfteverhältnisse im Landtag aussehen, würde ich mal zu unserem zweiten Thema übergehen, was heißt, wo es um die Demokratiegefährdung geht, weil da gibt es ja durchaus auch das eine oder andere. Und Stefan, magst du da mal
Ja, also wir merken ja auch, wir sehen auch, dass der politische Diskurs immer rauer wird eigentlich und man auch als politische Parteien, die demokratisch sind, wirklich angefeindet wird schon immer mehr und dass von allen möglichen Seiten immer mehr eben auch da, ja, Anfeindungen einfach kommen. Und man ist ja auch nicht einfach so Staatsbürger sozusagen. Das muss ja wirklich gelernt werden auch. Ja, man musste wirklich als junger Mensch das in guten Strukturen sozusagen erleben, das, was man alles machen kann und was für Möglichkeiten hat. Wie kann denn ein Schutz sozusagen, oder wie kann das gut gehen, dass diese Rechte, Entwicklungen, die es ja schon definitiv gibt, ja, oder die sich immer mehr trauen, dass man das ein bisschen besser eindämmt in Zukunft?
Ja, Rassismus, Antisemitismus, Diskriminierung, Homophobie ist ja nicht nur ein Problem der Deutschen, sondern auch ein Problem in der Gesellschaft. Und leider gibt es diese Tendenzen in alle Gesellschaften, aber auch in allen religiösen, nationalistischen und ethnischen Gruppen auch. Und um die Jugendlichen zu schützen, um die zu bekämpfen, beste Weg wäre Bildung in der Schule. Und deswegen muss die politische Bildung auch fester Bestandteil des Unterrichtes sein. Wie im Grundgesetz 1 steht, Menschenwürde ist unantastbar. Und da geht es darum, nicht Menschenwürde kollektiv, sondern die Würde jeden Einzelnen ist unantastbar. Das zu schützen, ist die staatliche Aufgabe. Niemand darf aufgrund seiner Herkunft, Religion, Geschlecht oder sexuelle Orientierung diskriminiert werden. Niemand sollte ausgegrenzt werden, weil sie andere Meinung haben. Und es gibt Meinungsfreiheit, Pressefreiheit. Und mein Wunsch wäre, dass die Kinder und Jugendliche schon in der Schule die Werte des Grundgesetzes vom Artikel 1 bis Artikel 20 verinnerlichen. Und das kann man auch lernen. Und wenn wir die Jugend für die Zukunft gegen solche Tendenzen, egal woher die kommen, und gegen Rechtsextremismus und Nationalismus und Rassismus und Antisemitismus bewaffnen wollen, dann sollten wir die Kinder in der Schule ja als mündige Bürger erziehen und Demokratie beibringen und dass sie die Werte dieses Grundgesetzes auch verinnerlichen. Das wäre der beste Weg, um eine Gesellschaft schaffen, in der alle gleichberechtigt, friedlich miteinander leben.
Woran meinst du, liegt das, dass oder wo sind da momentane Defizite? Also liegt das an der Ausbildung der LehrerInnen oder wo fehlt dann das sozusagen, wo müsste man nochmal nacharbeiten, dass das besser funktioniert in Zukunft?
Ich würde nicht sagen, dass es in der Ausbildung der Lehrerin wird, aber natürlich sollte die politische Bildung, auch interkulturelle Erziehung und Pädagogik, sollte auch fester Bestandteil der universitären Bildung sein, wenn jemand Lehrer und Lehrerin werden will. Und wir leben im 21. Jahrhundert. Hier in Frankfurt sind über 50% der Bevölkerung mit Migrationshintergrund. Bei Jugendlichen ist 60% und in der Schule ist 60 bis 70%. Um dieser Realität gerecht zu werden, auch in der Schule, auch in der Gesellschaft, da muss man auch diese Realität so annehmen. Und wenn die Lehrer und Lehrerinnen in ihrer Ausbildung, müssen sie auch mit diesen Themen konfrontiert werden. Und deshalb ist es wichtig. Aber es hängt nicht nur von Lehrer und Lehrerinnen ab, sondern musste den Curricula so gestaltet werden, dass politische Bildung und Demokratieerziehung feste Bestandteil des schulischen Unterrichtes sein.
Können die, also das ist ja ein Länderthema, die Bildung, ganz klar. Jetzt haben wir gerade auf Bundesebene, da kannst du natürlich nichts für. Bei dem Entwurf vom Finanzminister ist ja momentan, dass die Bundeszentrale für politische Bildung doch die Gelder gekürzt werden sollen sogar, auch für die Jugendverbände. Wo würdest du da sehen, wo kann das Land da was tun?
Ja, wir fordern ja auch, der Jugendverbandsarbeit sollte auch für Zukunft gesichert werden und darf keine Kürzungen vorgenommen werden. Und darüber hinaus sollte man auch die hauptamtlichen Strukturen der Verbände auch stärken, weil es alles nicht ehrenamtlich geht und die Erwartungen der Jugend, Erwartungen der Gesellschaft ist höher als in der Vergangenheit. Und wenn man die Ehrenamtliche unterstützen will, dann braucht man auch hauptamtliche Unterstützung. Deshalb sollte man die Referentenstrukturen auch ein bisschen mehr Unterstützung finden. Und da finde ich, man darf nicht an falschen Stelle auch kürzen. Wir haben auch gerade in der Pandemie und an der Corona-Krise auch gesehen, wie wichtig ist das Zusammenhalt der Gesellschaft, wie wichtig das kollektive Handeln in der Gesellschaft. Und wenn man den Einsamkeit und Vereinzelung und die Gleichgültigkeit auch bekämpfen wollen. Und da sollte man mehr investieren, als zu kürzen.
Man merkt, dass du einen Hintergrund aus dem Jugendring hast, denn das war auch wieder eine Forderung des Hessischen Jugendrings, ja, genau eben, zu stärken, das ja.
Ja, anscheinend habe ich mich auch verinnerlicht.
Ja, ja, absolut, genau.
Genau, ich denke, das ist auch nochmal ein total wichtiger Punkt, dieses Thema in, natürlich müssen neue Projekte aufgebaut werden. Ich glaube, auch die Anne-Frank-Bildungsstätte war zu Anfang ja nur als ein reines Projekt erstmal aufgebaut. Das Ding ist, dass wir natürlich auch eine strukturelle, dauerhafte Förderung brauchen, dass es dafür auch einfach eine Grundlage gibt, eine gesetzliche Grundlage, wo man sich auch unabhängig von dem, und ich glaube, das ist nämlich auch nochmal so ein Thema, wie können wir uns davor schützen, dass nicht aufgrund einfach einer einzelnen politischen Ansicht wieder Projekte in Frage gestellt werden und quasi vielleicht auch gekürzt werden. Also was glaubst du, wie können wir da besser werden, uns als wehrhafte Demokratie mit Bildung zu wehren?
Was ich seit 10 Jahren im Hessischen Landtag auch beobachte, bin ja auch Mitglied im Sozial- und Integrationspolitischen Ausschuss und bin ich auch im Kulturpolitischen Ausschuss, stelle ich fest, dass wir sehr viele Projekte haben und es wird immer Projekte unterstützt und finden alles toll und dann kriegen sie irgendwelche finanzielle Unterstützung und wenn der Projekt zu Ende ist, dann werden sie erstmal gelobt und kriegen sie irgendwelche Preise. Aber wenn der Projekt zu Ende ist, dann gibt es keine Dauerfinanzierung. Und man sollte von diesem Projektidee mehr oder weniger ein bisschen wegkommen, sondern auch institutionell Förderung im Mittelpunkt stellen, weil die Projekte sind ja zeitlich begrenzt. Und wenn was Gutes läuft, dann sollte man auch dann institutionalisieren, statt jetzt neue Ideen zu entwickeln. Und das ist auch ein Problem, das, was ich seit 10 Jahren auch beobachte. Und deshalb sollte man sich nicht nur auf Projekte konzentrieren, sondern auch institutionelle Förderung im Mittelpunkt stellen, damit die Institutionen und auch Verbände, Vereine, Initiativen auch eine Planungssicherheit haben, um ihrer Aufgabe gerecht werden zu können.
Ich finde, das ist auch der perfekte Übergang, nämlich in einen Bereich, wo der Hessische Jugendring jetzt auch seit 2018 schon verstärkt aktiv ist, ist ja genau das, wovon du eben schon erzählt hast, nämlich den Aufbau von migrantischen Jugendorganisationen, wo wir das Thema, also wo wir auch da mit Projekten starten müssen natürlich, um das nach vorne zu bringen. Aber Stefan, uns beschäftigt eigentlich in dem Bereich auch nochmal ein anderes Thema sehr, sehr stark, weil ich meine, wir sind als katholische Jugendverbände sehr etabliert. Und dementsprechend haben wir natürlich das Thema mit der rassismuskritischen Arbeit für uns nochmal sehr speziell.
Genau, also wir merken ja, dass die Gesellschaft sich schnell verändert und es gibt neue Gesellschaftsgruppen, die jetzt entstehen und überall lauter werden. Das haben wir eben schon auch kurz angesprochen. Die Repräsentation in der Politik ändert sich aber nur sehr langsam noch. Und wir setzen uns auch als katholische Jugendverbände natürlich, wir setzen uns damit auseinander und merken aber, dass es ein langer Weg ist und dass wir wirklich da Unterstützung brauchen. Also der Hessische Jugendring fordert da zum Beispiel, dass es eine Landesfachstelle geben muss, um die Selbstorganisation auch zu stärken. Der Jugendverbände, gerade junger Menschen mit Migrationsgeschichte. Und ich glaube, das ist auch ein großes Thema von dir. Da hast du ja auch schon viel dazu gearbeitet. Was kann da noch mehr getan werden, dass die Integration auch da besser gelingt?
Seitdem ich hier bin, setze ich mich dafür ein, dass die Partizipation in alle Ebenen der Gesellschaft stattfindet. Und wenn wir in einem Land leben, in der wir jetzt auch feststellen, dass wir eine Einwanderungsgesellschaft sind Und wenn wir feststellen, dass wir in Frankfurt mehr als die Hälfte der Bevölkerung mit Migrationshintergrund sind, ist es ja nicht nur in Städten, sondern auch in ländlichen Bereichen auch so, dann sollte diese gesellschaftliche Realität in allen Institutionen sich wiederfinden. Und ich bin ja im Hessischen Landtag und ich stelle dort fest, dass die Interkulturalität und Vielfalt ist in diesen Landtagsstrukturen und beziehungsweise Verwaltung noch nicht angekommen. Wer ist dort? Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sind entweder Putzkolonnen oder die in Cafeteria arbeiten oder die als Hilfsarbeiter in der Verwaltung tätig sind. Aber wenn wir nach oben gehen, dann stellen wir fest, dass diese gesellschaftliche Realität ist in der Institution auch noch nicht angekommen. Und dafür sollte auch der Jugendverband und auch die Jugendarbeit auch beispielhaft vorangehen. Deswegen war auch immer ein Kampf, dass diese Realität auch in der Jugendverbandstruktur sich wiederfindet. Wenn wir Feuerwehrjugend reden und ist auch einer der größten Jugendverband, und aber ein Jugendverband hat nur dann Zukunft, wenn sie Jugendliche an sich binden. Und wenn sie in Frankfurt sind, dann wenn es 60% der Kinder und Jugendliche aus Migrantenfamilien sind, um in Zukunft zu existieren, dann müssen sie Projekte entwickeln oder Ideen entwickeln, um Jugendliche an sich zu bilden. Und selbst bei der katholischen Jugend, wenn sie in Frankfurt die aus Polen, aus Italien, aus Spanien, aus Portugal, aus Kroatien sich nicht ansprechen, dann bleibt katholische Jugend arm. Und das ist auch ihre Zukunft. Und deshalb sollten die Verbände sich auch für diese Jugendliche sich auch öffnen. Und natürlich gibt es auch Migrantenjugendorganisationen, und es gibt einen Kuchen, und da muss er auch die traditionelle Jugendverbände auch bereit sein, von diesem Kuchen auch ein bisschen abzugeben. Und es ist ja auch ein Geben und Nehmen. Und da muss dann auch die Politik, auch Geldgeber, muss auch bereit sein, sie zu finanzieren und auch zu unterstützen.
Ja, also wir haben in den vergangenen Jahren doch das eine oder andere zu dem Thema auch bearbeitet, vor allem auch intern. Und haben erstmal festgestellt, wie kompliziert das ist, sich rassismuskritisch aufzustellen. Also dass ein Lippenbekenntnis gar nicht reicht. Das wäre absolut Konsens bei uns, sich gegen Rassismus einzusetzen. Aber diese Struktur und dieses sich damit auseinandersetzen, das kostet unglaublich viel Ressource. Und wir haben festgestellt, dass wir dem mit der aktuellen Ressourcenausstattung gar nicht gerecht werden können.
Ja gut, aber darüber hinaus, wir leben in einem Land wie in Hessen, in dem sehr viel rechtsradikale Angriffe stattfanden, in der die Menschen ihre Leben verloren haben. Ja, NSU-Morde, NSU 2.0 Drohbriefe, Angriff an Eritrea und Ermordung von Walter Lübcke. Und dann Hanau, wo 9 Menschen nur getötet worden, weil sie mit Migrationshintergrund sind. Und da gibt es natürlich eine gewisse Erwartung an Sicherheitsbehörden und auch an die Politik. Und da gibt es einen Vertrauensverlust. Und um diesen Vertrauensverlust zu bekämpfen und auch wieder das Vertrauen herzustellen, dann muss es die Politik und das Land auch mehr tun. Und wir haben leider Diskriminierung in allen gesellschaftlichen Bereichen. Und Polizei ist das Spiegelbild der Gesellschaft. Schule ist Spiegelbild der Gesellschaft. Die Verwaltung ist Spiegelbild der Gesellschaft. Und um das auch zu bekämpfen, wäre es auch zum Beispiel gut, wenn wir auf Landesebene ein Antidiskriminierungsgesetz haben könnten. Und das haben wir und auch die Linke im Hessischen Landtag auch gefordert. Leider hat die Landesregierung auch abgelehnt. Und es ist gut, dass wir Antidiskriminierungsstellen haben, aber es muss ja auch eine Richtlinie haben, eine Grundlage haben, dass diese Antidiskriminierungsstellen auf der Grundlage sich bewegen und arbeiten können. Wir haben ein Gleichbehandlungsgesetz auf Bundesebene, aber dieses Gesetz greift nicht auf Landesebene. Es wäre gut, wenn wir auf Landesebene auch ein Gleichberechtigungsgesetz haben könnten. Und das wäre dann auch Hilfe für alle Bereiche. Und davon werden auch die Jugendverbände und auch Jugendarbeit und Jugendpolitik auch profitieren.
Das ist, wir könnten, glaube ich, noch sehr, sehr lange über das Thema sprechen. Wir merken, wir haben auch sehr viele Herzensthemen von dir getroffen, mit dem, wo wir mit dir über dich sprechen wollten. Wir würden gerne so langsam zum Schluss kommen und nochmal so ein bisschen drauf schauen, welchen Blick hast du auf Jugendverbände? Davon haben wir schon sehr viel gehört, aber nochmal so zusammengefasst, was können Jugendverbände dazu beitragen zu dieser Gesellschaft? Und andersrum, Stefan, vielleicht dann auch an dich die Frage danach. Was nimmst du mit was die SPD für Ideen hat für das Thema, wie wir von unseren Forderungen aufgestellt haben? Gut.
Ja, ich würde Jugendverbände appellieren, dass sie erstmal auch für eine gute Bildung weiterhin einzusetzen, weil Bildung ist ja auch der Schlüssel für die Zukunft. Und die Zukunft der Kinder sollte nicht davon abhängig sein, aus welchen Familien, aus welchem Herkunft, aus welchem Kultur sie stammen. Und da musste auch eine Chancengleichheit in allen Bildungsbereichen geschaffen werden. Und es kann nicht sein, dass die Jugendlichen noch in diesem Land ohne Abschluss auf der Straße sind. Und da muss es auch eine Ausbildungsgarantie geben. Und das sollte dann auch eine Aufgabe der Jugendverbände und der Politik sein. Und sozialer Zusammenhalt funktioniert nur dann, wenn soziale Gerechtigkeit gibt. Und soziale Gerechtigkeit reicht es nicht, wenn man nur davon redet, sondern auch dafür muss man auch die Grundlagen schaffen. Und wir haben leider immer noch ein Kinder- und Jugendarmut in unserem Land. Und das sollte auch eine weiterhin unsere Aufgabe sein. Um die Diskriminierung zu bekämpfen, sollte man, wie ihr auch gesagt habt, auch in der Schule schon die politische Bildung und Demokratieerziehung auch voranzutreiben. Und wichtig ist natürlich, damit die Jugendlichen auch dort was zu sagen haben, das Wahlalter auf 16 senken. Und wenn man das Recht hat zu bestimmen, dann werden auch andere die Jugend auch anders wahrnehmen. Und deshalb wäre es zum Beispiel unser gemeinsames Ziel, von der SPD, auch von Jugendverbänden und Hessischen Jugendring und viele andere, dass wir vielleicht das Ziel erreichen, dass die Jugendlichen demnächst mit 16 auch wählen dürfen.
Ja, ich glaube, das hast du super jetzt zusammengefasst. Ich will jetzt natürlich für den BDKJ keine Wahlempfehlung abgeben, aber ich glaube, wir haben gesehen im Gespräch, dass wir wirklich in einigen Bereichen in der Hessische Jugendring mit seinen Forderungen und jetzt mit dem, was du heute gesagt hast, hier sehr auf einer Linie sind. Und wir, glaube ich, wir haben, glaube ich, einen guten Einblick jetzt darin bekommen, wie man Jugendarbeit stärken muss und die Jugendverbände auch zu stärken sind. Denn in Jugendverbänden kann man wirklich Demokratie lernen und die demokratischen Strukturen, die wir haben in den Verbänden, sind, glaube ich, wirklich dafür auch eine gute, zukunftsträchtige Sache. Ja.
Ja, ihr habt ja auch gemerkt, dass ich bei diesem Gespräch keine Wahlwerbung gemacht habe. Vielleicht habe ich nur ein- oder zweimal SPD erwähnt. Stimmt. Und das heißt, wir ticken anscheinend
sehr ähnlich.
Ja. Ähnlich und das wäre unser Ziel. Aber um dieses Ziel zu erreichen, muss ja auch eine Veränderung geben. Und das hoffen wir, dass es am 8. Oktober diese Veränderung gibt.
Genau. Damit gehen wir, glaube ich, hier jetzt raus. Ich glaube, man kann sagen, dass natürlich, wir führen auch noch mit den anderen demokratischen Parteien im Landtag ein Gespräch. Und auch da kann am Ende der Schluss sein, so wie Stefan ihn gerade gezogen hat. Das wird dann mit anderen Gesprächspartnern sein. Aber ich glaube, ganz, ganz spannend ist auch hier zu sehen, dass jemand, der sich in Jugendringen aus Jugendbewegungen engagiert hat, jetzt in der Politik aktiv ist und so auch sein Herz in der Jugendverbandsarbeit nicht vergessen hat. Ich glaube, das kann auch ein Vorbild sein, zu sagen, irgendwann wenn ich mal groß bin und nicht mehr in dem Jugendverband aktiv bin, dann gehe ich auch und engagiere mich für unsere Gesellschaft.
Bevor ich nach Deutschland kam, habe ich ja auch erzählt, dass mein Vater mir einen Brief geschrieben. Entweder soll ich nach Deutschland kommen oder wir haben miteinander nichts zu tun. Und bin ich mit diesem Brief zu meinen Genossen gegangen, habe ich gefragt, was meint ihr, mein Vater hat sowas geschickt. Die waren vernünftig, haben gesagt, ja, dann mach das. Aber vergiss nicht, woher du kommst. Und das habe ich nicht vergessen.
Sehr schön. Wir wissen auch, wo wir herkommen und sozusagen noch eine kleine Werbung in eigener Sache. Wir veranstalten nächstes Jahr vom 18. bis zum 21. April 2024 wieder unsere 72-Stunden-Aktion und da ist natürlich dann die Frage, sofern du auch wiedergewählt wirst, ob du da auch Lust hast, quasi dich wieder zu beteiligen in Form von Präsenz bei der Aktion mal.
Ich mache nicht nur Präsenz, sondern ich mache dann aktiv mit.
Sehr gut. Sehr gut.
Politik im Boxring, der BDKJ Hessen Podcast. Produktion durch BDKJ Hessen im Rahmen der Kampagne des Hessischen Jugendrings. Dafür steige ich in den Ring. Vielen Dank an alle GesprächspartnerInnen. Weitere Infos zur Landtagswahl auf Social Media und auf der Homepage des Hessischen Jugendrings. Alle Links in den Shownotes.